My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, mit meiner heutigen Botschaft möchte ich das würdigen und preisen, was der Herr getan hat und immer noch tut, um sich der Armen und Bedürftigen unter seinen Kindern auf dieser Erde anzunehmen. Er liebt seine Kinder. Er liebt seine Kinder, die Not leiden, und auch diejenigen, die helfen möchten. Er hat Mittel und Wege geschaffen, die sowohl den Hilfsbedürftigen als auch den Helfenden zugutekommen. Der Vater im Himmel hört die Gebete seiner Kinder, die überall auf der Welt um Nahrung flehen, um Kleidung und um die Würde, die damit verbunden ist, dass man für sich selbst sorgen kann. Er hört diese flehentlichen Bitten, seit er den Menschen auf diese Erde gesetzt hat. Sie erfahren sowohl in der Heimat als auch von überall her von diesen Nöten. Oft empfinden sie im Herzen tiefes Mitgefühl, wenn sie jemanden treffen, der verzweifelt nach Arbeit sucht, möchten sie ihm gerne helfen. Ähnlich geht es ihnen auch, wenn sie eine Witwe besuchen und bemerken, dass sie nichts zu essen hat. Sie haben dieses Gefühl, wenn sie Bilder von weinenden Kindern betrachten, die in den Überresten ihres von einem Erdbeben oder Feuer zerstörten Hauses sitzen. Weil der Herr ihr Weinen hört und auch weiß, wie sehr sie mit ihnen fühlen, hat er von Anbeginn der Zeit für seine Jünger Wege bereitet, wie sie helfen können. Er hat seine Kinder aufgefordert, ihre Zeit, ihre finanziellen Mittel und sich selbst zu weihen, um mit ihm gemeinsam anderen zu dienen. Seine Weise zu helfen hieß früher das Gesetz der Weihung leben. Zu anderer Zeit nannte man seine Weise die Vereinigte Ordnung. Heutzutage bezeichnen wir sie als das Wohlfahrtsprogramm der Kirche. Die Bezeichnungen und die Einzelheiten der Vorgehensweise ändern sich immer wieder, damit den Bedürfnissen und der Lage der Menschen entsprochen wird. Aber die Weise des Herrn, Notleidenden zu helfen, setzt stets Menschen voraus, die aus Liebe sich und was sie besitzen, Gott und seinem Werk geweiht haben. Er hat uns eingeladen und geboten, bei seinem Werk mitzuhelfen und den Bedürftigen beizustehen. Bei der Taufe und in den heiligen Tempeln Gottes schließen wir einen Bund, genau das zu tun. An jedem Sonntag erneuern wir diesen Bund, wenn wir vom Abendmahl nehmen. Heute möchte ich einige Möglichkeiten schildern, die Gott für uns vorgesehen hat, nämlich wie wir den Bedürftigen helfen können. In der kurzen Zeit, die wir heute gemeinsam verbringen, kann ich sie nicht alle vorstellen. Aber hoffentlich kann ich Ihren Vorsatz, etwas zu tun, erneuern und stärken. Es gibt ein Lied, das ich gesungen habe, seit ich ein kleiner Junge war. Es drückt die Aufforderung des Herrn aus, bei diesem Werk mitzuarbeiten. In meiner Kindheit habe ich mehr auf die fröhliche Melodie geachtet als auf den eindringlichen Text. Ich bete, dass Ihnen diese Verse heute ins Herz dringen. Hören wir die Worte einmal mehr. Habe ich Gutes am heutigen Tag getan? Half ich jemand in Kummer und Plag? Ward getröstet ein Herz und gelindert ein Schmerz? Wenn nicht, war mir nutzlos der Tag. Und ward einem Menschen heut leichter die Last, weil willig und helfend ich nah? Wenn ein Armer, ein Müder stand zagend am Weg, war mit meiner Hilfe ich da? Drum wach auf und nutz deine Zeit. Träum nicht nur vom himmlischen Land. Geh erfreu alle Leute. Mach glücklich sie heute und wirke mit Herz und mit Hand. Immer wieder rüttelt der Herr uns alle mit einem Weckruf wach. Manchmal stellt sich plötzlich Mitgefühl für jemanden ein, dem es schlecht geht. Vielleicht empfindet ein Vater so, der sieht, wie ein Kind hinfällt und sich das Knie aufschlägt. Vielleicht empfindet eine Mutter so, wenn sie hört, wie ihr Kind voller Angst in der Nacht weint. Vielleicht empfindet ein Sohn oder eine Tochter Mitgefühl für einen Schulkameraden, der traurig oder verängstigt ist. Jeder von uns hat schon Mitgefühl für andere empfunden, die wir gar nicht kennen. So haben sie sich zum Beispiel bei den Berichten über die Wellen, die durch das Erdbeben in Japan ausgelöst wurden und im Pazifik anschwollen, um diejenigen gesorgt, die möglicherweise verletzt wurden. Tausende von ihnen haben Mitgefühl empfunden, als sie von den Überschwemmungen im australischen Queensland hörten. Die Nachricht bestand fast nur noch aus Schätzungen, wie viele Menschen in Not geraten waren. Aber viele von ihnen haben das Leid der Betroffenen gespürt. Der Weckruf wurde von 1500 oder noch mehr australischen Mitgliedern der Kirche erhört. Die kamen, um unentgeltlich zu helfen und Trost zu spenden. Sie übertrugen ihr Mitgefühl in den Entschluss, nach ihren Bündnissen zu handeln. Ich habe gesehen, welche Segnung derjenige bekommt, dem geholfen wird, und auch derjenige, der die Gelegenheit nutzt und hilft. Weise Eltern sehen in jeder Not, die ein Außenstehender leidet, einen Weg, ihren Söhnen und Töchtern Segnungen zu ermöglichen. Neulich haben drei Kinder Lebensmittelbehälter mit einem köstlichen Abendessen zu unserer Haustür getragen. Ihre Eltern wussten, dass wir Hilfe brauchten, und sie gaben auch den Kindern Gelegenheit, etwas für uns zu tun. Mit ihrer großzügigen Hilfe haben diese Eltern unsere Familie sehr gesegnet. Durch ihre Entscheidung, die Kinder beim Geben mitmachen zu lassen, haben sie die Segnungen sogar auf ihre Enkel ausgeweitet. Das Lächeln, mit dem die Kinder unser Haus verließen, stimmt mich zuversichtlich, dass dies so eintritt. Sie werden nämlich ihren Kindern von der Freude erzählen, die sie empfanden, als sie gütig dem Herrn dienten. Ich erinnere mich aus meiner eigenen Kindheit an dieses Gefühl stiller Zufriedenheit, das ich hatte, als ich auf Bitten meines Vaters bei einem Nachbarn Unkraut jätete. Immer wenn ich die Chance habe, jemandem zu helfen, denke ich an das Lied »Süß ist dein Werk, mein Gott, mein Herr«. Mir ist bewusst, dass diese Verse geschrieben wurden, um die Freude zu beschreiben, die man erfährt, wenn man am Sabbat den Herrn verehrt. Aber diese Kinder an unserer Tür haben mitten in der Woche die Freude gespürt, die mit der Arbeit im Werk des Herrn verbunden ist. Und ihre Eltern erkannten die Gelegenheit, Gutes zu tun und Generationen Freude daran zu vermitteln.
The Lord's way of caring for the needy provides another opportunity.
Die Weise des Herrn, für die Bedürftigen zu sorgen, bietet Eltern noch eine weitere Möglichkeit, ihren Kindern etwas Gutes zu tun. Das habe ich eines Sonntags in einer Kapelle gesehen. Ein kleines Kind übergab dem Bischof den Spendenumschlag seiner Familie, als dieser vor der Abendmahlsversammlung die Kapelle betrat. Ich kannte die Familie und den Jungen. Die Familie hatte gerade erfahren, dass jemand in der Gemeinde Hilfe brauchte. Der Vater des Jungen hatte etwas in dieser Art zu dem Kind gesagt, als er das Fastopfer, das großzügiger war als sonst, in den Umschlag legte. Heute haben wir gefastet und für die Leute gebetet, die Not leiden. Bitte gib dem Bischof diesen Umschlag in unserem Namen. Ich weiß, dass er ihn an Menschen weitergeben wird, denen es schlechter geht als uns. Statt an seinen knurrenden Magen wird sich der Junge mit einem warmen Gefühl im Herzen an diesen Sonntag erinnern. Sein Lächeln und die Art, wie er diesen Umschlag fest umklammerte, zeigten mir, dass er sich des großen Vertrauens bewusst war, dass sein Vater mit dem Auftrag, die Gabe der Familie für die Armen zu übergeben, in ihn gesetzt hatte. Er wird sich noch an diesen Tag erinnern, wenn er Diakon ist und vielleicht sogar für immer. Dieselbe Freude sah ich auf den Gesichtern von Menschen, die vor etlichen Jahren im Auftrag des Herrn in Idaho geholfen haben. Am Samstag, dem 5. Juni 1976, brach der Titans-Staudamm. 11 Menschen kamen ums Leben. Tausende mussten innerhalb weniger Stunden ihre Häuser verlassen. Einige Häuser wurden fortgerissen. Hunderte Unterkünfte konnten nur noch durch Arbeitsaufwand und Geldmittel wieder bewohnbar gemacht werden, die weit jenseits der Möglichkeiten der Besitzer lagen. Wer von der Tragödie hörte, empfand Mitgefühl und spürte den Ruf, Gutes zu tun. Nachbarn, Bischöfe, FHV-Leiterinnen, Kollegiumspräsidenten, Heimlehrer und Besuchslehrerinnen verließen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze, um überflutete Häuser zu säubern. Ein Ehepaar kehrte kurz nach der Überschwemmung aus dem Urlaub nach Rexburg zurück. Sie sahen nicht nach ihrem eigenen Haus. Stattdessen suchten sie ihren Bischof auf und fragten ihn, wo sie helfen könnten. Er schickte sie zu einer notleidenden Familie. Nach einigen Tagen sahen sie nach ihrem Haus. Es war weg. Die Flut hatte es mit sich gerissen. Sie gingen wieder zum Bischof und fragten, welchen Auftrag haben Sie jetzt für uns? Wo auch immer Sie leben, Sie haben bereits das Wunder gesehen, wie sich Mitgefühl in selbstlose Taten verwandelt. Vielleicht war es nicht infolge einer großen Naturkatastrophe. Ich habe es in einem Priestertumskollegium gesehen, wo sich ein Bruder erhob und die Not eines Mannes oder einer Frau beschrieb, die Arbeit suchten, um für sich und ihre Familie zu sorgen. Ich konnte das Mitgefühl im Raum wahrnehmen, aber andere nannten die Namen von Menschen, die den Betreffenden vielleicht einstellen würden. An dem, was sich in diesem Priestertumskollegium und in den überschwemmten Häusern in Idaho zugetragen hat, wird deutlich, in welcher Weise der Herr jemandem, der in großer Not ist, hilft, wieder auf die Beine zu kommen. Wir empfinden Mitgefühl und wir wissen, wie man auf die Weise des Herrn anderen zu Hilfe kommt. In diesem Jahr feiern wir das 75-jährige Bestehen des Wohlfahrtsprogramms der Kirche. Es wurde ins Leben gerufen, um die Not derer zu lindern, die infolge der Weltwirtschaftskrise ihre Arbeit, ihren Hof, ja, sogar ihr Dach über dem Kopf verloren hatten. Die Kinder des himmlischen Vaters leiden auch in unserer Zeit große materielle Not, wie es schon früher war und wie es immer sein wird. Die Grundsätze, die bei der Gründung des Wohlfahrtsprogramms der Kirche galten, gelten nicht nur für eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Ort. Sie gelten für alle Zeiten und an allen Orten. Diese Grundsätze sind geistig und ewig. Wenn wir sie also verstehen und tief im Herzen wirken lassen, können wir Gelegenheiten, anderen zu helfen, erkennen und ergreifen, wann und wo auch immer der Herr uns dazu auffordert. Ich stelle Ihnen jetzt einige Grundsätze vor, die mich geleitet haben, wenn ich auf die Weise des Herrn helfen wollte oder wenn mir geholfen wurde. Erstens ist jeder Mensch glücklicher und hat mehr Selbstachtung, wenn er für sich und seine Familie sorgen und sich dann darüber hinaus noch um andere kümmern kann. Ich bin dankbar für alle, die sich um mich gekümmert haben. Im Laufe der Jahre wurde ich noch dankbarer für diejenigen, die mir dabei geholfen haben, eigenständig zu werden. Am dankbarsten bin ich schließlich für diejenigen, die mir beigebracht haben, wie ich einen Teil meines Überschusses zum Wohle anderer aufwenden kann. Ich habe gelernt, dass ich Überschuss erziele, indem ich weniger ausgebe, als ich verdiene. Durch diesen Überschuss habe ich gelernt, dass das Geben wirklich seliger ist als Nehmen. Zum Teil ist das so, weil uns der Herr segnet, wenn wir anderen auf seine Weise helfen. Präsident Marion G. Romney hat über das Wohlfahrtswerk gesagt, Sie können sich in diesem Werk gar nicht arm schenken. Und dann zitierte er seinen Missionspräsidenten Melvin J. Ballard, Man kann dem Herrn kein Stückchen Brotkruste schenken, ohne dass man einen ganzen Leib zurückbekommt. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn ich zu den notleidenden Kindern des himmlischen Vaters großzügig bin, ist er großzügig zu mir. Ein zweiter Evangeliumsgrundsatz, der mir beim Wohlfahrtswerk als Richtschnur dient, besteht in der Kraft und dem positiven Einfluss von Einigkeit. Wenn wir mit vereinten Kräften den Bedürftigen helfen, vereint der Herr uns im Herzen. Präsident J. Reuben Clark Jr. hat es so ausgedrückt. Das Geben hat mir ein Gefühl von brüderlicher Verbundenheit beschert. Als Menschen, die alle einen anderen schulischen und beruflichen Werdegang hatten, Seite an Seite in einem Wohlfahrtsgarten oder in einem anderen Projekt arbeiteten. Dieses starke Gefühl brüderlicher Verbundenheit empfindet sowohl der Beschenkte als auch der Schenkende. Bis heute fühlt sich ein Mann, an dessen Seite ich in seinem überfluteten Haus in Rexburg Schlamm geschaufelt habe, mit mir verbunden. Er hat mehr Selbstachtung, weil er für sich und seine Familie alles getan hat, was in seiner Macht stand. Hätte jeder von uns für sich allein gearbeitet, wäre uns beiden ein geistiger Segen entgangen. Das leitet zu meinem dritten Handlungsgrundsatz beim Wohlfahrtswerk über. Beziehen Sie die Mitglieder Ihrer Familie mit in die Arbeit ein, damit sie lernen, so füreinander da zu sein, wie sie es für andere sind. Wenn Ihre Söhne und Töchter mit Ihnen zusammenarbeiten, um Notleidenden zu helfen, werden Sie sich auch gegenseitig eher beistehen, wenn Sie einmal selbst in Not sind. Den vierten wertvollen Grundsatz über die Wohlfahrt in der Kirche habe ich als Bischof gelernt. Ich folgte dem Gebot in den Heiligen Schriften, die Armen ausfindig zu machen. Es ist die Pflicht des Bischofs, für diejenigen Hilfe zu suchen und zu leisten, die auch dann noch Unterstützung brauchen, wenn sie und ihre Familie alles tun, was sie können. Ich habe erfahren, dass der Herr den Heiligen Geist sendet, damit sich der Grundsatz "Sucht, dann werdet ihr finden" erfüllt. Ob es nun darum geht, den Armen zu helfen oder herauszufinden, was wahr ist. Und ich habe gelernt, die FAV-Leiterin in die Suche mit einzubeziehen. Manche von Ihnen werden in den kommenden Monaten diese Inspiration brauchen. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Wohlfahrtsprogramms der Kirche werden die Mitglieder auf der ganzen Welt zu einem Tag des Dienens eingeladen. Während sie die Projekte zusammenstellen, werden Führungsbeamte und Mitglieder nach Offenbarungen trachten. Ich spreche drei Empfehlungen aus, wie Sie Ihr Dienstprojekt planen sollten. Erstens, bereiten Sie sich geistig vor. Nur wenn Herzen durch das Sühnopfer des Erretters erweicht werden, können Sie das Ziel des Dienstprojektes klar erkennen, nämlich den Kindern des Vaters im Himmel, sei es als Einzelne oder als Teil einer Gemeinschaft, sowohl in geistiger wie auch in zeitlicher Hinsicht beizustehen. Mein zweiter Vorschlag ist, als Nutznießer Ihres Dienstes Menschen auszusuchen, deren Bedürfnisse denen zu Herzen gehen werden, die den Dienst leisten. Die Menschen, denen Sie dienen, werden Ihre Liebe spüren. Das kann sie sogar noch glücklicher machen als die Linderung ihrer eigentlichen Not, wie es in dem Lied verheißen wird. Mein letzter Vorschlag besteht darin, auf die Macht der Verbundenheit in den Familien, Kollegien und Hilfsorganisationen zu bauen, sowie auf Menschen, die Sie in Ihrem Gemeinwesen kennen. Das Gefühl der Einigkeit wird die guten Resultate Ihres Dienstes vervielfachen. Dieses Gefühl der Einigkeit wird in den Familien, in der Kirche und im Gemeinwesen wachsen und noch lange nachwirken, wenn das Projekt schon beendet ist. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu sagen, wie sehr ich Sie schätze. Durch Ihr liebevolles Wirken für den Herrn durfte ich den Dank von Menschen entgegennehmen, denen Sie geholfen haben und die mir begegnet sind. Indem Sie ihnen auf die Weise des Herrn geholfen haben, haben Sie sie glücklicher gemacht. Sie und andere demütige Jünger des Erlösers haben großzügig gegeben und gedient, und die Menschen, denen Sie geholfen haben, haben mir gegenüber ihre tiefe Dankbarkeit ausgedrückt. Dieselbe Dankbarkeit habe ich auch von denjenigen erfahren, die mit Ihnen zusammengearbeitet haben. Ich erinnere mich, wie ich einmal neben Präsident Ezra Taft Benson stand. Wir hatten über den Dienst in der Kirche des Herrn gesprochen. Er überraschte mich mit seinem jugendlichen Elan, als er mit der Hand umherfuchtelte und sagte: "Ich liebe diese Arbeit und es ist wirkliche Arbeit." Im Namen des Herrn danke ich Ihnen für Ihren Einsatz, den Kindern des Vaters im Himmel zu dienen. Er kennt Sie und er sieht Ihre Bemühungen, Ihren Fleiß und Ihre Opfer. Möge er Sie damit segnen, dass Sie in der Freude derer, denen Sie im Auftrag des Herrn geholfen haben, die Früchte Ihrer Arbeit erkennen. Ich weiß, dass Gott Vater lebt und unsere Gebete hört. Ich weiß, dass Jesus der Messias ist. Sie und alle, denen Sie dienen, können geläutert und gestärkt werden, indem Sie ihm dienen und seine Gebote halten. Wie ich können auch Sie durch die Macht des Heiligen Geistes wissen, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war und diese wahre und lebendige Kirche wiederhergestellt hat. Ich gebe Zeugnis, dass Präsident Thomas S. Monson der lebende Prophet ist. Er ist ein großartiges Beispiel dafür, was der Herr getan hat. Er geht umher und tut Gutes. Ich bete dafür, dass wir die Gelegenheit ergreifen, die herabgesunkenen Hände aufzunehmen und die schwachen Knie zu stärken. Im Namen Jesu Christi. Amen.